Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das Adios des Fidel Castro. Der Kommandante tritt nach fast einem halben Jahrhundert an der Spitze Kubas zurück. Eine Würdigung des Revolutionärs auf Lebzeiten und im Tagesgespräch der Mythos Castro. Ein zu Gast ist Castro-Biograf Volker Skirka. Das Bekenntnis der Credit Suisse, die zweitgrößte Schweizer Bank, gibt jetzt überraschend doch auch einen Abschreiber von mehreren Milliarden bekannt. Die Aktien sind auf Talfahrt. Der Stolz von Coop. Der Detailhändler steigert dank schöneren Läden und mehr Produkten Umsatz und Gewinn massiv. Das gefährliche Überqueren der Straße. Auf Fußgängerstreifen gibt es immer mehr Unfälle mit Schwerverletzten. Und der Triumph der Opposition. In Pakistan muss sich Präsident Musharraf nach den Parlamentswahlen Gedanken über seine Zukunft machen. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Afra Galati.
Fidel Castro, der charismatische und gleichzeitig umstrittene Präsident Kubas, hat seinen Rücktritt als Präsident und Armeechef angekündigt. Der 81-jährige Castro gab schon vor 18 Monaten seine politischen Ämter aus Krankheitsgründen an seinen Bruder Raul ab, Massimo Agostinis.
Fidel Castro übernahm vor fast 50 Jahren die Macht auf Kuba. Damals putschte er den Diktator Batista aus dem Amt. Dieser hatte das Land ökonomisch ausgeblutet und galt als hochgradig korrupt. Fidel Castro baute in der Folge das Land komplett um, indem er die Wirtschaft nach sozialistischem Modell verstaatlichte. Zu Beginn seiner Regentschaft suchte er eine gewisse Annäherung an den großen Nachbar USA, später jedoch lehnte er sich an die damalige Sowjetunion an. Anfang der 60er Jahre drohte eine militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion, weil Moskau heimlich eine Raketenbasis auf Kuba eingerichtet hatte. Fidel Castro ist höchst umstritten, sowohl auf Kuba als auch im Rest der Welt. Die einen werfen ihm vor, ein Despot zu sein, da er die Meinungs- und Pressefreiheit nicht respektiere und Kritiker häufig ins Gefängnis werfen lasse. Andere wiederum verklären den Caudillo als ewigen Kämpfer für Gerechtigkeit. Castro hinterlässt ein Land, das ökonomisch weit hinterherhinkt. Das Bildungs- und Gesundheitssystem gilt allerdings als Vorbild in Anbetracht der chronischen Knappheit der Staatsfinanzen.
Die zweitgrößte Schweizer Bank Credit Suisse muss im Zusammenhang mit der Finanzkrise einen Milliardenabschreiber vornehmen. Damit ist klar, die CS ist nun doch stärker von der globalen Krise erfasst worden als bisher angenommen. Evelyn Kobler.
2,8 Milliarden US-Dollar. So groß ist die Neubewertung, die die Credit Suisse in ihren Büchern vornehmen muss. Dieser Betrag wäre den Reingewinn im ersten Quartal um 1 Milliarde Dollar schmälern, so die Bank. Ob es bei den genannten Beträgen bleibt, ist unklar. Die CS will den Wert ihrer Positionen und die weitere Marktentwicklung im Auge behalten. Die sogenannten Neubewertungen würden gegebenenfalls angepasst. Die Abschreibungen haben Auswirkungen auf die Jahreszahlen 2007, die die Bank letzte Woche veröffentlicht hat. Wie stark diese Zahlen korrigiert werden müssen, ist aber noch offen. Die Verunsicherung unter den Anlegern ist groß nach der heutigen Mitteilung. Entsprechend hat die Aktie der CS mit großen Verlusten reagiert. Sie ist zeitweise um über 10% gefallen.
Das Fürstenhaus und die Regierung von Liechtenstein werfen Deutschland in der Steueraffäre vor, es führe eine Kampagne. Sie stören sich daran, dass der deutsche Geheimdienst einem Informanten mehrere Millionen Euro für Kundendaten aus der fürstlichen LGC-Bankengruppe bezahlt hat. Erbprinz Alois sagte als Staatsoberhaupt vor den Medien in Vaduz, Deutschland werde das Problem mit seinen Steuerzahlern nicht mit einem Angriff auf Liechtenstein lösen können. Die liechtensteinische Justiz ermittelt wegen des Datendiebstahls, wegen Verletzung des Betriebsgeheimnisses zugunsten des Auslandes. Der Detailhändler Coop hat ein hervorragendes Jahr hinter sich. Der Umsatz stieg um 7% auf fast 16 Milliarden Franken, der Gewinn um 13% auf 350 Millionen Franken. Zudem gewann Coop an Marktanteil. Philipp Ehrats berichtet.
Das vergangene Jahr ist für Coop hervorragend gelaufen. Noch nie ist die Gruppe so schnell gewachsen und dies, obwohl der Detailhändler die Preise im Schnitt um über 1% gesenkt hat. Coop-Chef Hans-Uli Losli führt den Erfolg auf mehrere Faktoren zurück.
Zurückführen tue ich das auf gute Kundenprojekte, sehr viel Arbeit in den Sortimenten, Investitionen der Vergangenheit in die Verkaufsstellen. Wir haben heute ganz ein anderes Outfit, als das noch vor 5-6 Jahren war.
Schönere Läden und eine größere Produktevielfalt sind also die Wachstumsmotoren bei Coop. In Zukunft möchte die Nummer 2 im Schweizer Detailhandel weiter beim Umsatz zulegen, aber auch nachhaltig wirtschaften. So will Losli, dass Coop bis in 15 Jahren CO2-neutral ist. Dies soll erreicht werden mit Energiesparen bei Gebäuden, Produktion und Transport, aber auch mit Klimakompensationsprojekten.
Der Unfall im Viamala-Tunnel der A13 vor anderthalb Jahren hat keine strafrechtlichen Folgen. Das Verfahren wurde eingestellt, weil der 90-jährige Unfallverursacher, ein deutscher Automobilist, zu den Todesopfern zählt. Allen anderen Unfallbeteiligten könne kein Fehlverhalten vorgeworfen werden, teilt die Bündner Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Brandunglück kamen 9 Personen ums Leben, 9 weitere wurden verletzt. Es handelt sich um den schwersten Verkehrsunfall auf Bündner Straßen. Der Kampf um die Nachfolgetechnologie der heutigen DVD ist entschieden. Der japanische Elektronikkonzern Toshiba wird keine Abspielgeräte und Datenträger der neuen Technologie HD-DVD mehr produzieren, wie das Unternehmen offiziell bekannt gibt. Damit hat sich das Blu-ray-Format von Sony durchgesetzt. Der Sieg von Blu-ray zeichnete sich bereits Anfang Jahr ab, als das Filmstudio Warner seinen Beschluss mitteilte, bald keine HD-DVD-Scheiben mehr zu produzieren. Zuletzt hatten sich große amerikanische Einzelhändler auf die Seite von Blu-ray geschlagen. In Pakistan hat Präsident Pervez Musharraf bei den Parlamentswahlen eine herbe Niederlage erlitten. Nach vorläufigen Resultaten erhielt seine Partei nur 57 der 272 Sitze im Parlament. Die beiden Oppositionsparteien halten zusammen 147 Sitze. Stärkste Kraft wird die pakistanische Volkspartei PPP der ermordeten Oppositionsführerin Benazir Bhutto, gefolgt von der pakistanischen Muslimliga des ehemaligen Ministerpräsidenten Nawaz Sharif.
12.37 Uhr, Rendezvous mit dem Kommunisten, dem Diktator und dem Kapital. Konkret, Fidel Castros Leben als Revolutionär und der Abschied von der Weltbühne, eine Würdigung des Kommandanten und das Gespräch mit dem Castro-Biografen Volker Skirka im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann, die Euphorie hielt nicht lange. Auch die zweitgrößte Schweizer Bank, die CS, muss Milliarden abschreiben. Eine Analyse und die Frage, hat uns die CS an der Nase herumgeführt? Liechtensteins Ärger über die deutschen Steuerrazzien und die Frage, könnte auch die Schweiz betroffen sein? Pakistans Wille zum Wechsel und die Frage, was passiert nun mit Diktator Musharraf? Und die zunehmende Zahl von Schwerverletzten auf Fußgängerstreifen und die Frage, warum wird nicht besser signalisiert? Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.436 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 61,08 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 09,38. Das Wetter heute Nachmittag: scheint in der ganzen Schweiz die Sonne und es wird 7 bis 11 Grad mild. Am Mittwoch scheint zunächst noch oft die Sonne, tagsüber ziehen immer mehr Wolkenfelder auf und vor allem in Juranähe fällt etwas Regen. Am Donnerstag ist es zunächst wechselhaft, tagsüber gibt es wieder sonnige Abschnitte, in den Alpen und im Süden wird es sogar ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen weiterhin zwischen 7 und 11 Grad. Verkehrsinfo Dieres von 12.38 Uhr. Im Berner Oberland ist das rechte Thunerseeufer zwischen Beatenbucht und Unterseen wegen Unterhaltsarbeiten bis 17 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Und in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Nyon und Coppe Vorsicht, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn.
Der kubanische Staatspräsident Fidel Castro hat heute also seinen definitiven Abgang von der politischen Bühne verkündet. Beinahe 50 Jahre lang stand Castro an der Staatsspitze des Inselstaates, den er seit der Revolution autoritär regierte. Als Maximo Leader hat der kubanische Revolutionsführer mit seinem Charisma eine Ausstrahlung entwickelt, wie kaum ein anderer Politiker im 20. Jahrhundert. Daniel Voll berichtet.
Es war der 1. Januar 1959, als das kubanische Radio den Sturz von Diktator Fulgencio Batista und die Übernahme der Macht durch Kommandante Fidel Castro verkündete. Zum großen Entsetzen der Weltmacht USA, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges keinen Kommunisten in ihrem Vorhof dulden wollte. Doch der Versuch, die kubanischen Revolutionäre mit Hilfe von Exilkubanern zu stürzen, scheiterte mit der Invasion in der sogenannten Schweinebucht. Es kam zur großen Krise zwischen den USA und der Sowjetunion und Castro bezichtigte die Vereinigten Staaten, sie hätten Neger, Puerto Ricaner und Arbeiter geschickt, um in Kuba zu kämpfen und zu töten. Castro hat Kuba nicht weniger diktatorisch regiert als Vorgänger Batista. Aber er verstand und inszenierte sich stets als Revolutionär gegen die USA und überlebte mehr als 3 Dutzend Attentate, die er den USA zuschrieb und von denen er gerne erzählte. So auch bei einem Besuch in Genf vor beinahe 10 Jahren. Ich kann jederzeit sterben bei einem Unfall, einem Flugzeugabsturz oder einem der vielen Attentate, die mir schon zum Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde verholfen haben.
Puedo morir de un accidente, de un avión, hasta de uno de esos atentados. El último me lo prepararon en la isla Margarita. Un abuso.
Das letzte Attentat war völlig grotesk. Mit Lasergewehren erlegt man Elefanten im Busch, aber noch nicht mich, mokiert er sich. Schon damals sprach Castro auch über seinen Abgang. Es gebe Leute, die sich an der Macht halten und solche, die an der Macht gehalten würden. Er zähle sich zu den Letzteren.
Puede haber hombre, no estoy acusando a nadie. Se quieren mantener mucho tiempo en el poder. O se mantienen mucho tiempo en el poder. Y puede haber otros a los cuales los mantengan mucho tiempo en el poder.
An der Macht gehalten hat es ihn trotz Krankheit bis über den 80. Geburtstag hinaus. Wohl auch, um einen reibungslosen Übergang der Macht auf seinen jüngeren Bruder Raul zu gewährleisten, der Kuba reformieren und das Lebenswerk Fidel Castros über dessen Amtszeit hinaus sichern soll.
Daniel Voll. Fidel Castros Abgang und Fragen zur politischen Zukunft Kubas sind auch Thema im Tagesgespräch um 1. Ganz so rosig, wie es noch letzte Woche ausgesehen hat, sind die Zeiten also doch nicht für die CS. Überraschend hat die Großbank heute einen Milliardenabschreiber bekannt gegeben. Nun soll auch ihr letztjähriger Gewinn nach unten korrigiert werden. Urs Sigrist.
Die Zahlen der Credit Suisse müssen neu bewertet und nach unten korrigiert werden. Es gibt neue Milliardenabschreiber, nun plötzlich auch wieder bei der Credit Suisse. Das alles lässt auch den Experten nicht kalt.
Natürlich eine riesige Enttäuschung,
sagt Hans Geiger, Professor am Schweizer Bankeninstitut, und für Andreas Venditti, Bankenanalyst bei der Zürcher Kantonalbank ZKB, relativiert der überraschende Milliardenabschreiber bei der CS vieles, was in den letzten Wochen und Monaten gesagt wurde.
Credit Suisse hat sich auch selbst natürlich sehr selbstbewusst gezeigt und das Management auch hat natürlich Interviews in den Zeitungen gegeben und sich so natürlich als einer der Sieger, sage ich jetzt mal, positioniert.
Dieses Sieger-Image muss nun korrigiert werden, denn wenn allein der Reingewinn der Credit Suisse jetzt im ersten Quartal dieses Jahres um eine gute Milliarde Franken nach unten gedrückt wird, so macht die CS zwar noch keinen Verlust, aber das ist massiv. Und weil insgesamt fast 3 Milliarden neu bewertet werden müssen, so ist auch die CS sehr viel mehr von der Kreditkrise betroffen, als bis jetzt angenommen. Hans Geiger.
Es geht nicht um das Problem, dass man falsche Positionen hat, sondern das Problem, dass man die Händler nicht im Griff hat. Aber das ist nicht wirklich besser.
Die Händler, so wird vermutet, hätten die täglichen Neubewertungen der Positionen im US-Kreditgeschäft zu wenig präzis oder gar nicht gemacht, ihre eigenen Bücher also zu wenig genau geführt. CS intern wird das nun untersucht, es wirft aber in jedem Fall ein schlechtes Licht auch auf die interne Kontrolle. Der Bankenprofessor an der Universität Zürich glaubt aber nicht, dass das nun die Spitze des Eisberges sei, dass also auch die CS wie die UBS gar 2-stellige Milliardenbeträge abschreiben muss.
Ja, das glaube ich eigentlich nicht. weil es ja eben nicht um eine falsche Position, sondern irgendwo um eine falsche Bewertung eines Handelsbestandes geht.
So eingeschränkt sieht die Börse den neuen Milliardenabschreiber bei der CS nicht. Die CS-Aktie verlor massiv. Ist der CS-Abschreiber also auch Gift fürs Vertrauen in die ganze Bankenwelt? Zum Schluss noch einmal Hans Geiger.
Gift ist vielleicht etwas hart, aber es schadet.
Nicht Gift, aber einen großen Schaden, also bedeutet der Abschreiber der CS für den Bankenplatz Schweiz, sagt der Bankenspezialist Hans Geiger. Martin Stucki von der Wirtschaftsredaktion, wie sehen Sie das? Wie groß ist nun die Verunsicherung, die die CS auslöst?
Die ist natürlich riesig, aber nicht erst seit heute Morgen. Seit Wochen, ja Monaten traut man den großen internationalen Bankkolossen immer weniger über den Weg. Und da kommt natürlich so eine Meldung wie heute, wie ein weiterer Hammer. Die CS als strahlende Bank noch vor einer Woche und heute eben jetzt das. Ich würde mich also nicht scheuen, das Wort Gift zu gebrauchen. Und zwar weniger für die Kunden am Schalter, sondern für die Investoren. An der Börse heißt es auch heute wieder nur weg mit allen Bankenaktien, vor allem mit denen der CS, bis zu 10%. Ist sie gefallen, aber nicht nur hierzulande, sondern an allen Börsen der Welt sind heute Bankenaktien im Angebot.
Erst gerade beeindruckte die CS mit guten Zahlen und jetzt das, hat die Bank die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt?
Das wäre natürlich eine Unterstellung und ich glaube auch nicht, dass man sie der CS machen darf. Vielmehr denke ich, dass die CS-Führung unter Brady Dugan wohl selber überrascht wurde von dieser Hiobsbotschaft. Die CS schreibt ja dann auch in ihrer Mitteilung, eine Untersuchung habe Fehlbewertungen durch eine kleine Zahl von Händlern identifiziert. Mit anderen Worten, die CS hat ihre Händler nicht unter Kontrolle oder jedenfalls nicht alle. Die müssten ihre Positionen eigentlich jeden Tag neu bewerten und dem Management Rechenschaft abliefern. Und was man hört, haben sie das eben nicht getan. Also heute ist das für viele die wahre Schreckensbotschaft der CS, dass sie ihre Händler nicht mehr unter Kontrolle hat. Und weil deshalb nicht auszuschließen ist, dass da noch mehr kommen wird, auch wenn es nicht gleich 7,5 Milliarden Franken wie bei Monsieur Kerviel bei der französischen Société Générale sein müssen.
Und wie muss man das jetzt bewerten? Geht bei der CS möglicherweise ein ähnlich großes Finanzloch auf wie bei der UBS?
Nein, auch wenn man versucht ist, im Zusammenhang mit der Krise an den Finanzmärkten überhaupt nichts mehr auszuschließen. Die CS ist nicht nur viel kleiner als die UBS, sie ist und bleibt auch viel weniger exponiert in diesen faulen Papieren, die die ganze Krise ausgelöst haben, als die UBS. Und was das vergangene Jahr betrifft, so ist bei der CS zu erfahren, dass das Ergebnis trotz der laufenden Untersuchungen gegen diese Händler nicht völlig neu geschrieben werden müsse, also wohl nicht wirkliche Schockbeträge mehr zu den bereits getätigten Abschreiben von knapp 3 Milliarden hinzukommen dürften. Nein, von den Zahlen her rechnet man nicht mit dem Allerschlimmsten bei der CS, aber was viel schlimmer ist für eine Bank als alle Milliardenabschreiber zusammen, das Vertrauen ist zumindest heute Mittag weg. Die Musterbank, die sie noch letzte Woche war, unbehelligt von der Kreditkrise, das ist die Credit Suisse heute Mittag nicht mehr. Sie ist plötzlich auf einen Schlag eine Bank wie alle anderen geworden.
Das waren Informationen von Martin Stucki von der DRS Wirtschaftsredaktion. Seit letzter Woche ziehen über Liechtenstein dunkle Wolken auf. Mehrere hundert deutsche Steuerflüchtlinge sollen ihr Geld in liechtensteinischen Stiftungen verstecken. Aufgeflogen ist die Sache wegen eines spektakulären Datenklaus in der Treuhandfirma des Fürstenhauses. Heute nun hat Liechtenstein erstmals offiziell auf die enorm rufschädigende Affäre reagiert und zeigt Deutschland gegenüber empört. Ich fragte Franco Battel, was stört die Liechtensteiner Regierung denn vor allem?
In Liechtenstein ärgert man sich vor allem darüber, dass die deutschen Fahnder sich ja auf gestohlene Daten aus der Treuhandabteilung der fürstlichen Bank stützen. Zusätzlich ärgert man sich in Vaduz massiv darüber, dass der deutsche Geheimdienst für diese Daten aus Vaduz viel Geld bezahlt hat, offenbar 5 Millionen Euro, und dass dies mit dem Wissen der deutschen Bundesregierung geschehen ist. Die Regierung in Vaduz hat aus diesem Grund auch ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt in die Wege geleitet.
Aber gibt es denn in Liechtenstein auch so etwas wie Einsicht, also dass man merkt, man hat vielleicht auch selber Fehler gemacht?
Der Erbprinz und die Regierung haben heute in einem Kommuniqué nichts solches erkennen lassen. Im Gegenteil, wenn der Erbprinz von einem massiven und vollkommen überrissenen Angriff Deutschlands auf sein Land spricht, dann ist eher das Gegenteil der Fall. Man sucht offenbar eine Kraftprobe mit dem großen Nachbarn Deutschland.
Und was müsste man in Vaduz denn machen, damit das Land kein Hort für Steuerflüchtlinge ist und bleibt?
Das liechtensteinische Stiftungsrecht müsste so abgeändert werden, dass einerseits anonyme Stiftungen nicht mehr möglich oder nur noch sehr beschränkt möglich sind. Heute kann man in Liechtenstein über einen Treuhänder eine Stiftung errichten und es wird nicht klar, wem diese Stiftung gehört. Es wird eigentlich nur der Treuhänder namentlich genannt. Das ist in der Schweiz anders. Da gibt es immer einen Eintrag im Handelsregister. Und dann müsste wahrscheinlich auch das liechtensteinische Stiftungsrecht so abändern, dass der Zweck einer Stiftung nicht abgeändert werden kann, weil sonst kann man Geld für einen guten Zweck auf eine Stiftung einzahlen und nach 2-3 Monaten oder 2-3 Jahren kann man das Geld wieder selber zurücknehmen. Die Stiftung ist dann sozusagen wie ein Sparschwein.
Jetzt ist da vor allem Deutschland betroffen. Hat denn Deutschland ein Mittel, um Druck zu machen auf Liechtenstein?
Ja, weil Liechtenstein möchte ja, wie die Schweiz übrigens, dem Schengen-Raum beitreten und ist natürlich da auf den Goodwill von Deutschland und auch von anderen EU-Staaten angewiesen. Generell muss man sagen, dass Liechtenstein enger mit der EU verflochten ist als die Schweiz, weil Liechtenstein ja Mitglied des EWR ist und da gibt es doch mannigfaltige Möglichkeiten, eben um Druck auf Liechtenstein auszuüben.
Sprechen wir noch von der Schweiz. Inwieweit könnte die Schweiz von dieser ganzen Affäre betroffen sein?
Es ist ja bekannt, dass liechtensteinische Stiftungen oft ihren Sitz in Liechtenstein haben, dass aber das Geld an anderen Orten investiert wird, zum Beispiel auch in der Schweiz. Es gibt Schätzungen, dass das mehrere Milliarden Schweizer Franken sind, eben die auf Schweizer Bankkonten lagern. Jetzt in diesem konkreten Fall, wo das Leck eben bei der LGT Treuhand aufgetaucht ist, kann man davon ausgehen, dass diese Treuhandgesellschaft das Geld in der LGT Bank investiert hat. Das ist eine naheliegende Vermutung. Und wenn dies tatsächlich so wäre, dann wäre der Bankenplatz Schweiz wahrscheinlich eher entlastet.
Das waren Einschätzungen von Auslandredaktor Franco Battel. In Pakistan zeichnet sich ein Ausweg aus dem politischen Chaos ab. Trotz Unregelmäßigkeiten bei der gestrigen Wahl wird das Land ein Parlament haben, das demokratisch legitimiert ist und eine Regierung, die beliebter ist als der umstrittene Ex-General und Präsident Musharraf. Nach der Wahlniederlage von Musharrafs Regierungspartei stellt sich die Frage, wie sieht die politische Zukunft des umstrittenen Präsidenten aus? Aus Islamabad berichtet unser Sonderkorrespondent Rudi Mede.
Von einer Demütigung des Präsidenten sprechen heute die pakistanischen Zeitungen, von einem Schock für die Regierungspartei. Obwohl die Ergebnisse erst teilweise bekannt sind, eines ist klar. Die Pakistanis haben Präsident Musharraf eine deutliche Absage erteilt. Der Bürochef des in Dubai domizilierten privaten Fernsehsenders Jio, Absar Alam.
I don't see any reason for Musharraf staying in power now in this country, in Pakistan. He doesn't have any political support in this country. He doesn't have any administrative support in this country. He doesn't have an army behind him, which is a major power bargainer in this country.
Musharraf habe jede Unterstützung verloren, sogar jene der Armee. Eine Aussage, die überrascht. Die Armee galt bisher als Stütze des Präsidenten. Der neue Generalstabschef Kiani als Vertrauter des Ex-Generals an der Staatsspitze, der jetzt zivile Kleider trägt. Kann Musharraf wirklich nicht mehr auf die Armee zur Erhaltung seiner Macht zählen?
No, not anymore. Since the new general Kiani has taken over, he is gradually pulling the army out of politics.
Der neue Generalstabschef zieht die Armee sukzessive aus der Politik zurück. Militärpersonen könnten ohne ausdrückliche Bewilligung keine Kontakte mehr mit Politikern pflegen. Das sei ein bedeutender Schritt, um den Einfluss des Militärs im politischen Leben zurückzubinden. Und das bedeutet auch einen Machtverlust für den militärischen Geheimdienst, der im Hintergrund unter Musharraf bisher alle Fäden gezogen habe. Musharraf hat seine Macht verloren, davon ist der Chefkorrespondent des privaten Fernsehsenders überzeugt. Der Präsident leide heute unter einer Art Realitätsverlust.
It happens when you are at the end of your career, a very powerful career, and when you don't have any power. Then you lose sense of reality. And the second is that he might be overconfident. He might be banking too much on support from Washington, D.C.
Realitätsverlust zum einen, zu viel Vertrauen auf die Unterstützung Washingtons zum anderen. Er glaube nicht, dass die USA weiterhin auf die Karte Musharraf setzen würden. Dieser Meinung ist auch Paul D. Scott, Professor für asiatische Studien an der Kansai Gaidai-Universität in Japan und einem Lehrauftrag am Zentrum für Friedensforschung in der Nähe von Wien. Der in den USA aufgewachsene Analytiker meint, die USA hätten einmal mehr das langfristige Ziel Demokratie dem kurzfristigen Ziel Stabilität geopfert.
I think they should always be promoting democratic values and democratic institutions. And that instead of wrapping stability around an individual.
Die USA sollten immer auf Demokratisierung setzen, statt auf eine einzelne Person im Namen der Stabilität. Dass nur Musharraf in Pakistan für Stabilität sorgen könne, das sei ein Misstrauen in die Kräfte der pakistanischen Zivilgesellschaft. Noch weiß man nicht, wie stark die Opposition in Pakistan sein wird, ob sie im Parlament gar eine Zweidrittelsmehrheit erreicht, die es ihr erlauben würde, den Präsidenten abzusetzen. Doch klar ist, Präsident Musharraf geht aus dieser Wahl schwer angeschlagen hervor.
Pakistan am Tag nach der Parlamentswahl, das waren Informationen von unserem Sonderkorrespondenten Rudi Mede aus Islamabad. «2007 kamen in der Schweiz mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben als im Vorjahr. Laut den heute veröffentlichten Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung starben letztes Jahr 384 Personen auf Schweizer Straßen. Das sind 4% mehr als 2006. Und es gab auch mehr Schwerverletzte. Auffallend daran, immer mehr Menschen werden auf Fußgängerstreifen schwer verletzt.» Andrea Jacki.
Die Zunahme ist massiv. Die Zahl der Menschen, die auf Fußgängerstreifen schwer verletzt worden sind, nahm in den letzten 5 Jahren um gut einen Drittel zu. Bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung, der BFU, forscht man nach den Gründen. Es gebe verschiedene Hypothesen, sagt Mediensprecher Rolf Monning.
Eine davon ist beispielsweise, dass vermehrt die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr nachgelassen hat. Sowohl Automobilisten und Automobilistinnen auch als Fußgänger sind häufig mit Handys am Ohr unterwegs und schenken der Straße nicht die nötige Aufmerksamkeit. Das führt automatisch zu gefährlichen Situationen und dann eben auch zu Unfällen.
Ein weiterer Grund könnte auch zunehmende Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr sein, mutmaßt Rolf Monning weiter. Ein großes Thema seien aber auch bauliche Versäumnisse.
Man muss allerdings auch klar feststellen, dass die Fußgängerstreifen oft nicht so konstruiert sind, wie sie eigentlich sein sollten. Also ein Fußgängerstreifen sollte ein sicherer Ort sein und dazu sind gewisse Grundvoraussetzungen nötig.
Zum Beispiel, dass die Autofahrer einen Fußgängerstreifen aus mindestens 100 Meter Distanz sehen könnten, dass die Streifen gut beleuchtet und auch gut gekennzeichnet seien und dass es nach Möglichkeit eine Mittelinsel gäbe, damit Fußgängerinnen und Fußgänger die Streifen in 2 Etappen überqueren könnten. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung rät Kantonen und Gemeinden, diese Maßnahmen nicht nur bei neuen Fußgängerstreifen oder bei Sanierungen von Straßen zu berücksichtigen, sondern
es muss verstärkt auch noch darauf hingearbeitet werden, dass effektiv unsichere und unglücklich konstruierte Fußgängerstreifen auch außerhalb von Sanierungen kontrolliert werden und notfalls eben auch aufgehoben werden.
Einen Fußgängerstreifen aufheben, nicht eben eine populäre Maßnahme, die in der Bevölkerung oft auf Widerstand stoße, wendet BFU-Mediensprecher Morning selbst ein. Er fügt jedoch hinzu,
es ist in Tat und Wahrheit eben so, dass kein Fußgängerstreifen letztendlich sicherer ist als ein unsicherer Fußgängerstreifen.
Für die Beratungsstelle für Unfallverhütung und ihre Verkehrsingenieure bleibt also noch viel Arbeit.
Andrea Jacki, Inlandredaktorin von Schweizer Radio DRS.
Das ist ein Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs.ch.